Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Was ist, wenn nicht mehr Menschen und Politiker das Weltgeschehen leiten, sondern allein die Technologie, zum Beispiel mit Algorithmen, Satellitenüberwachung und Militärtechnik? Und was ist, wenn diese Technologie in der Hand von nur ein paar wenigen Tech-Konzernen liegt? Teslokratie, so ist der Titel eines Sammelbandes, der sich mit den Ideologien von Tech-Firmen beschäftigt. Die Autorinnen beschäftigen sich darin, wie das zunächst fortschrittliche Silicon Valley sich doch einer Dystopie zuwendet. Mitherausgeber ist der Theatermacher Alexander Kaschnia, der bei mir im Studio ist. Hallo, Herr Kaschnia.
Hallo.
Teslokratie. Ich vermute, da steckt das Wort Tesla drin, die Firma von Elon Musk. Was steckt da noch drin?
Ja, wir haben gesagt, vielleicht steckt da auch die Technokratie drin. Oder man weiß es nicht genau, vielleicht ist es ja auch die Demokratie, aber damit hat es ja Herr Musk nicht so.
Damit hat das nicht so. Wir können ja mal über Elon Musk sprechen. Erstmal frage ich mich, warum er überhaupt immer Thema ist. Es geht immer um Musk, aber wenig um die anderen.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist uns auch ein Dorn im Auge. Deswegen nennen wir es aber auch Teslokratie, dann ist wenigstens er nicht, man weiß, dass er gemeint ist, aber es ist nicht sein Name. Das finden wir besser als Maskismus. Da gibt es ja auch ein Band, den ich auch nur sehr empfehlen kann, wirklich toll, von Künzel Bodien. Aber wir haben uns eben für die Teslokratie entschieden, um ihn nicht noch mehr R zu geben.
Musk hat ja Pläne nicht nur in Grünheide bei Berlin bekanntermaßen, sondern auch Pläne, den Mars zu bevölkern. Und das hat auch immer so etwas mit Science Fiction zu tun. Und in ihrem Sammelband konnten Sie mit Kim Stanley Robinson sprechen, ja, der Science-Fiction-Autor, und Musk ist Riesenfan von dem. Was sagt er denn über Musk?
Also Kim Stanley Robinson fühlt sich etwas zu ernst genommen. Er sagt dann immer, das, was er geschrieben hat, das ist einfach nur Literatur. Und zwar hat er eine Mars-Trilogie geschrieben, die ist auch wirklich ganz toll. Anfang der 90er ist sie erschienen, roter Mars, grüner Mars, blauer Mars. Das ist dann schon so, wie man in Farben sieht, die Geschichte des Terraformings des Mars. Aber das Lustige fanden wir daran, dass eben diese Geschichte, die, wie gesagt, 93 wurde sie geschrieben, der erste Band ist 93 erschienen, die spielt im Jahr 2026. Da fahren die ersten 100, werden dann auf den Mars geschickt, und Elon Musk hat das bis vor kurzem auch immer so angespielt und hat gemeint, ja, die ersten 100 und so, und seitdem das Jahr 2026 angebrochen ist, wird es da doch auffällig ruhiger, und auf einmal hat er einfach das Thema gewechselt.
Ja, das ist immer, wenn Science-Fiction-Filme die Zukunft oder Autoren die Zukunft voraussagen, und dann ist man plötzlich in der Zukunft und merkt, wir fliegen doch noch nicht auf Skateboards. Ich würde Sie einmal bitten, das Mikro so ein bisschen mehr so vor den Mund, genau. Wir sind hier live im Studio, da muss man manchmal nochmal fein justieren, so sieht das ganz gut aus, können aber trotzdem, genau, ganz entspannt vor dem Mikro, so hören wir Sie besser. Denn ich möchte Sie fragen, eine These des Sammelbandes ist ja, und ich verkürze jetzt mal, dass alles im Faschismus enden kann, also wirklich alles.
Na, hoffentlich nicht, ja, aber...
Was ist die These? Erklären Sie uns doch mal, vielleicht auch mit ein paar popkulturellen Beispielen.
Ja, sehr gerne. Also ich meine, es gibt natürlich viele bekannte Beispiele, ne? Man hat immer so ein bisschen eine Déjà-vu, die Debatte ist ja nicht neu über den Faschismus, der in der Popkultur steckt, seitdem die Sex Pistols Hakenkreuz anbinden getragen hat. Das wurde dann eben auch Anfang der 90er, wurde das auch nochmal stark diskutiert. Jetzt wird halt plötzlich jemand wie Johnny Rotten 70 und sagt, er sei ein riesengroßer Trump-Fan, und schon stellt sich wieder dieselbe Frage. Ich finde, man sieht einfach nur die Codes, die kann niemand kontrollieren, und die Machthabenden heute mit autokratischen Neigungen, wie eben der derzeitige US-Präsident, was soll man dazu sagen, wenn der sein Trump-Dance macht zu YMCA? Das kann man ja auch nicht mehr toppen. Das ist einfach eine Aneignung von bestimmten Codes, und die einfach seine Macht unterstreichen, dass er machen kann, was er will. Ist viel ernster, finde ich, als wenn Trump ein bisschen rumdanced, ist natürlich, wenn Elon Musk plötzlich mit gereckten Armen bei der Amtseinführung auftritt und dann die Leute tatsächlich noch darüber diskutieren, ist das nun ein Nazi-Salut oder nur der römische Gruß? Was heißt denn dann nur der römische Gruß? Also dann reden wir eigentlich doch offen von Faschismus. Und tatsächlich sieht man, es gibt das auch so eine gewisse Begeisterung von Tech-Bros im Silicon Valley für den Futurismus damals, der ja eine wirklich die erste künstlerische Avantgarde-Bewegung war. Und die haben ja eine wirklich starke Affinität dann auch gehabt zu Mussolini und dem Faschismus. Und das wissen natürlich Leute, die sich heute positiv darauf beziehen, auch wie zum Beispiel Andreessen, Marc Andreessen, ne, der das techno-optimistische Manifest verfasst hat. Und das sind natürlich sehr, sehr einflussreiche Leute.
Es wurde ja schon viel geschrieben so zu der Gesinnung der Tech-Bros. Wir haben ja hier im Haus auch den Podcast Tech-Brotopia. Was fügen Sie dem Ganzen, was schon gesagt wurde mit Musk und dem römischen Gruß und so weiter, was fügen Sie dem noch hinzu?
Ja, wir kommen mal direkt aus dem lokalen Bezug wegen Grünheide und der Gigafactory. Ich habe mich auch als Theatermacher damit beschäftigt. Wir haben ein Stück gemacht, Mars on Earth. Deswegen war der Mars irgendwie auch unumgänglich. Und uns hat das einfach aufgebracht, wie diese Gigafactory hier gebaut wurde und wie das dann auch verkauft wurde. Ne? Dass dann die führenden PolitikerInnen auch noch stolz darauf waren, dass das unter kompletter Geheimhaltung stattgefunden hat und plötzlich war das UFO gelandet. Und die ganzen Beteiligungsverfahren, die ganzen Regeln wurden gebrochen und das wurde sogar noch als vorbildlich bezeichnet. Das ist natürlich eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung. Und Leute wie Elon Musk, die forcieren das noch. Ne? Die wissen natürlich auch, wenn sie ihre Datacenters bauen, die Bevölkerung wird damit ein Problem haben, weil man hat da nicht so viel davon. Es ist ja nicht mal wie bei einer Fabrik, wo man irgendwie Arbeitsplätze versprochen kriegt. Also man weiß nur, man hat die Umweltverschmutzung und der Strom wird dann weggefressen. Und deswegen versuchen diese Tech-Bros jetzt ihre Macht auszubauen. Und da sind ihnen eben Regulierungen, gesetzliche Regeln, der Rechtsstaat im Weg.
Ja, Demokratie auch.
Ja.
Stattdessen fordern Sie jetzt aber im Sammelband, man solle, Achtung, sich lieber dem Faschismus in uns selber zuwenden. Was meinen Sie damit?
Das hat ja vor vielen Jahren schon Michel Foucault mal geschrieben. Das muss man natürlich ein bisschen einordnen. Das war so Ende der 70er Jahre, hat er das damals verkündet, weil. Aber die Parallele ist vielleicht, dass viele Leute, man sieht das heute an dieser neuen Faschismusdebatte, dann doch immer sehr stark in diesen sehr historischen Bezügen sind. Dann denkt man halt an die Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, von dem NS, von der NS-Bewegung, den Aufmärschen, dem Militär, diesem ganzen zackigen Gehabe. Und wir sehen ja, das geht auch ohne. Also es hat was Anarchisches, ne? Es hat fast was ja so punkig-trolliges, wie auch die sogenannte Alt-Right oder diese rechten Subkulturen auftreten. Und diese Grenzüberschreitung, diese Transgression, ne? Das ist das, womit sie gerade punkten können. Das hat natürlich seine Wurzeln sowohl in der künstlerischen Avantgarde-Bewegung wie dem Futurismus und andere Bewegungen, als auch in der Subkultur, Punk und so weiter. Und damit können sie gerade operieren und das muss man einfach erkennen. Und uns ging es darum, oder auch den beiden Beitragenden, hier in dem Fall Florian Kramer und Nienke Trimsmeier, ging es darum zu sagen, es gibt keine Versicherung, auch gerade für Künstler und Künstlerinnen. Wir haben ja viele künstlerische Beiträge auch drin, künstlerische Gegenstrategien, dass man sich einfach nur festhält an bestimmten Begriffen oder Rezepten oder Bilder und glaubt, man kann erst auf der sicheren Seite sein. Sondern alles ist unter bestimmten Umständen kooptierbar, auch eben so eine schwule Hymne wie YMCA oder so. Das kann man nicht sicher sein, dass dann nicht sonst wer dazu tanzt.
Okay, das meinen Sie mit alles kann in dem Faschismus enden, selbst die YMCA-Hymne.
Unter bestimmten Umständen, ja, das war ja auch so ein bisschen die Freiheit der Postmoderne, deswegen haben wir gesagt postmoderner Faschismus, ne? Dass man die Codes, mit den Codes spielen kann und manchmal ist es nur ein Spiel, ich würde sagen, wenn die Sex Pistols mit den Codes gespielt haben, ist es was anderes, als wenn ein 70-Jähriger sich zu Trump bekennt, aber auch das sei ihm zugestanden, aber wenn dann plötzlich der reichste Mann der Welt sich mit dem mächtigsten Mann der Welt verbünden und der den Arm reckt, dann haben wir schon eine Situation.
Und da haben Sie raufgeschaut. Vielen Dank, Alexander Kaschnia, dass Sie live hier im Studio waren. Theatermacher und Mitherausgeber. Und ich sage jetzt nochmal den Titel, hat nämlich einen längeren Titel. Also von Teslokratie, Ideologien des Tech-Kapitalismus. Und es erschienen bei Edition Nautilus. 296 Seiten, kosten 22 Euro. Und Sie haben auch heute eine Veranstaltung im Naturkundemuseum Berlin. Da geht es um Tech-Kapitalismus.
This is not a desert yet, haben wir gesagt, nachdem Elon Musk gesagt hat in Brandenburg, this is not a desert here, als er nach dem Wasserverbrauch gefragt wurde von der Gigafactory.
Ja, Wasserknappheit ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Erstmal bis hierhin, vielen Dank.
Ich danke, tschüss.
Tschüss.